SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Vielen Unternehmen im Saarland geht's gerade nicht so gut. Besonders Automobil- und Stahlindustrie haben Probleme. Es gibt aber auch Positivbeispiele von Unternehmen, die bislang gut durch die Krise gekommen sind. Das Familienunternehmen Festo aus Esslingen zum Beispiel, das feiert in diesem Jahr 100-jähriges Gründungsjubiläum. Und Festo sieht sich gut aufgestellt für die Zukunft, auch weil derzeit im Werk in St. Ingbert Rohrbach groß investiert wird. In Rohrbach wird ja Automatisierungstechnik hergestellt. Laszlo Mura berichtet für die Region am Nachmittag auf SR3.
Per Laufband kommen die Einzelteile. Ein Mitarbeiter setzt sie zusammen. Es entsteht ein Pneumatikzylinder. Eine Station von vielen in der großen Produktionshalle bei Festo in Rohrbach. Pneumatikzylinder, das sind luftbetriebene Geräte, mit denen genau solche automatisierten Produktionslinien betrieben werden. Ein typisches Festo-Produkt, weiß der leitende Ingenieur Michael Dräger.
Wir haben hier bei uns am Standort eine Produktion von einer Kleinserienfertigung, sehr flexible Anlagen bis hin zu größeren Kundenaufträgen. Und wir verwenden unsere eigenen Einheiten, unsere eigenen Aktuatoren für unsere Fabrik zu automatisieren. Das heißt, bei uns sehen wir unsere eigenen Produkte im Einsatz.
Vor einem Jahr hat die Festo-Geschäftsführung Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro angekündigt. Unter anderem soll der Standort Rohrbach zum Leitwerk für Lineartechnologie weiterentwickelt werden. Die kommt zum Einsatz überall, wo Greifen und Positionieren automatisiert wird. Das ist in vielen Branchen der Fall, so auch in der Automobilindustrie, die ja gerade in der Krise steckt. Festo verzeichnete im vergangenen Jahr unter anderem deshalb einen leichten Umsatzrückgang. Trotzdem konnte das Ergebnis gehalten werden. Das liegt laut Geschäftsführer Thomas Böck daran, dass das Unternehmen durch seine breit gestreuten Geschäftsfelder sehr resilient ist.
Ob das jetzt die Nahrungsmittelindustrie ist, die chemische Industrie, Elektronik, Halbleiter oder eben auch die Autoindustrie, das hilft uns eben auch Schwankungen, die in den Industriesegmenten stattfinden, auszubalancieren. Und gleichzeitig hilft uns aber auch die globale Ausrichtung, die wir haben. Das heißt, wir sind nicht nur in Europa oder in Deutschland verortet, sondern weltweit.
Neben dem Altbau entsteht gerade ein neues Logistikzentrum, der zweite Teil der Millioneninvestitionen. In Zukunft soll hier die gesamte Logistik der Produktion stattfinden. Werksleiter Christian Pflüger.
In der Produktionshalle ist der Rohbau ist erstellt. Wir sind seit Anfang des Jahres beschäftigt mit dem Innenausbau. Das geht bis Mitte Juni und bereiten uns jetzt auf den Umzug vor, der im ersten Quartal 2026 abgeschlossen ist.
Bislang hatte Festo hierfür einen externen Dienstleister beschäftigt. Der Schritt zum eigenen Logistikzentrum ist laut der Gewerkschaft IG Metall ein positives Zeichen in schwierigen Zeiten. Thomas Dellmann.
Also das bedeutet, dass zunächst einmal neue Stellen geschaffen werden, die allerdings nicht, so der heutige Stand, extern ausgeschrieben werden, sondern besetzt werden mit Menschen, die bereits im Werk beschäftigt sind, um Arbeitsplätze, die dann nicht mehr da sind, die Menschen nicht nach draußen gehen zu lassen, sondern zu halten und dann auf einen anderen Arbeitsplatz zu versetzen. Und dieses ist aus meiner Sicht die sozialverträglichste Lösung, die wir momentan haben.
Gute Nachrichten aus Rohrbach. Laut Werksleitung sind die rund 2400 Jobs sicher.
Das Unternehmen Festo feiert 100-jähriges Gründungsjubiläum. Ja, und wenn es nach dem Unternehmen geht, dann sollen da auch noch ein paar Jahre drauf kommen. Es werden Investitionen in die Zukunft am Standort St. Ingbert Rohrbach getätigt. Die Grünen-Spitze will dem von Union und SPD geplanten Finanzpaket im Bundestag nicht zustimmen. Das hat die Fraktionsspitze heute mitgeteilt. Union und SPD hatten ja angekündigt, bevor sie überhaupt in Koalitionsverhandlungen einsteigen, soll ein Sonderpaket für Militär und Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro geschnürt werden. Und dafür sollen neue Schulden aufgenommen werden, sind dann auch nötig. Die Grünen sagen jetzt mit uns nicht und die Stimmen der Grünen braucht es, um die dafür nötige Grundgesetzänderung überhaupt durch den jetzigen Bundestag zu bekommen. Darüber spreche ich jetzt mit Eva Ellermann im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Frau Ellermann, wie begründen die Grünen ihre Ablehnung denn?
Naja, in diesem Sondervermögen für die Infrastruktur fehlt den Grünen vor allen Dingen das Thema Klimaschutz. Außerdem sagen sie, es gibt zu wenig Unterstützung für Länder und Kommunen. Das hatten ja auch grüne Länderminister schon angemahnt. Und die grüne Bundestagsfraktion befürchtet auch, dass mit diesem Sondervermögen am Ende gar keine echten Investitionen gemacht werden. Da war heute die Rede davon, dass das Union und SPD nur so als eine Art Schatzkiste benutzen könnten. Mit diesem Sondertopf, so hat es Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen, ausgedrückt, wollten Union und SPD nur Spielgeld gewinnen für Wahlversprechen, die sie einlösen wollen, für Steuersenkungen zum Beispiel, für etwa eine höhere Pendlerpauschale oder die Subventionen für Agrardiesel. Also das ist die Kritik der Grünen an diesem Infrastrukturpaket.
Die Grünen hatten ja vor wenigen Wochen selbst noch vorgeschlagen, die Reform der Schuldenbremse durch den alten Bundestag zu bringen. Es werde mehr Geld für Verteidigung und für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft erforderlich sein, hieß es damals. Wie geht das jetzt zusammen mit der Ablehnung? Inhaltliche Probleme, dann höre ich daraus.
Ja, vor allen Dingen wollen die Grünen nicht sozusagen als ihre Zustimmung sozusagen vorausgesetzt sehen, sondern sie sagen, ja, Verteidigung umfasst mehr als Bundeswehr und rein militärische Rüstung. Da muss also noch, auch noch mehr reingehen. Und sie sagen, naja, sie wollten jetzt unter diesen neuen Bedingungen, alter Bundestag, neuer Bundestag, hatten sie vorgeschlagen, dass man eben sozusagen mit dem alten Bundestag jetzt nur die Lockerung der Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben durchbringt und dann nochmal grundsätzlich über die Schuldenbremse redet. Denn das ist ja eigentlich das, was die Grünen wollen, die Schuldenbremse an sich aufzuweichen oder zu reformieren.
Gibt es schon Reaktionen von SPD und Union auf diese Ablehnung?
Ja, da hat man offenbar jetzt gemerkt, oh, bei den Grünen ist es jetzt wirklich ernst und auf die Grünen kommt es aber an. Denn für SPD und Union sind ja das Sondervermögen Infrastruktur und auch die Aufhebung der Schuldenbremse in Sachen Verteidigung so etwas für die Geschäftsgrundlage für eine mögliche Koalition. Dieses Geld brauchen sie dringend und deswegen sind sie auf die Stimmen der Grünen angewiesen. Und deswegen klangen SPD-Chef Lars Klingbeil und auch Unionsgeneralsekretär Carsten Linnemann heute eher entgegenkommend, also dass man auf jeden Fall nochmal mit den Grünen reden möchte. Carsten Linnemann, solche Töne hatte man aus der Union zuletzt gar nicht gehört, hat gesagt, er könnte das sehr gut nachvollziehen, dass die Grünen da noch Nachbesserungsbedarf haben. Man müsse nicht alle Positionen teilen, aber diese Ansätze wären zumindest konstruktiv und auch nicht lebensfremd. Das klang jetzt zumindest danach, als wolle man nochmal sprechen. Und tatsächlich haben ja auch SPD-Chef Lars Klingbeil und CDU-Chef Friedrich Merz die Grünen-Fraktionschefinnen Dröge und Hasselmann für heute Abend noch mal zu einem Gespräch eingeladen.
Aha, also da ist die Tür noch nicht ganz zugeschlagen. Wie es weitergeht, das hören Sie natürlich auch hier auf SR3. Die SPD und vor allem die Union will auf die Grünen zugehen, sucht da noch mal das Gespräch. Vielen Dank für diese aktuellen Informationen mit Eva Ellermann im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Jeder fünfte Mensch im Saarland ist von Armut betroffen. Was das für die Menschen bedeutet, darüber berichten wir immer wieder hier auf SR3 und auch darüber, was passieren müsste, um Armut zu beseitigen. Im Saarland und weit darüber hinaus soll es aber bald eine besondere Aktion zum Thema Armut geben. Es geht um die Aktionstage zur Beseitigung der Armut. Und ich spreche jetzt mit Michael Leinenbach von der Saarländischen Armutskonferenz. Herr Leinenbach, was genau ist da geplant?
Geplant ist im Rahmen der Aktionstage, wie wir das im letzten Jahr schon hatten, mit vielen Trägern Veranstaltungen durchzuführen, damit das Thema Armut halt auch in der Gesellschaft und in der Mitte der Gesellschaft ankommt. In diesem Jahr möchten wir speziell eine neue Aktion machen. Menschen, die von Armut betroffen sind, sollen eine eigene Aktion planen, so wie sie das wollen, für Menschen, die von Armut betroffen sind. Und in dieser Aktion wollen wir uns zurücknehmen. Wir wollen moderieren, wir wollen assistieren, aber die Menschen sollen selbst entscheiden, was sie denn gerne tun.
Das Ganze findet im Oktober statt. Dass wir jetzt schon darüber sprechen, liegt daran, Sie suchen Akteure, Sie suchen Menschen, die daran teilnehmen wollen.
Genau, wir planen den Oktober und Sie können sich vorstellen, dass das ein größerer Aufwand ist, halt mit den Menschen zu reden. Wir müssen mit den Trägern reden, die Kontakte zu den Menschen haben. Wir müssen den Menschen erklären, was wir genau wollen, was ihre Aufgabe ist und zum Beispiel auch sagen, was sind denn die Perspektiven und die Chancen. Chancen sind, dass sie selbst entscheiden können, dass sie selbst Initiative ergreifen können und dass sie mit Entscheidern und Politikern an diesem Tag sprechen können. Wir reden im Oktober wieder wir nennen ihn dann jetzt mal den Welttag zur Armutsbekämpfung und um diesen Tag herum möchten wir genau so eine Aktion im Saarland durchführen.
Ich höre daraus, dass das vielleicht im Moment noch nicht so sehr stattfindet, dass tatsächlich die Betroffenen mit politischen Akteuren zum Beispiel sprechen können, sondern dass es immer Mittlungen sind, die dazwischen sind. Ist das so? Also ist das ein Manko eventuell auch im Moment?
Wir haben diesen Prozess aus der Bundesebene, also aus der Nationalen Armutskonferenz übernommen. Und im Moment ist es wirklich so, dass oftmals Mittler mit der Politik reden. Und wir möchten wirklich dazu übergehen, dass die Menschen von Armut betroffen sind, selbst reden und ihnen eine Plattform bieten. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie ganz viele Probleme haben, dann sind Sie im Moment auch noch nicht in der direkten Situation oder in der direkten Verfassung, dann Gespräche auf höchster politischer Ebene zu treffen, sondern Sie brauchen halt eine Begleitung, Sie brauchen eine Unterstützung, aber Sie brauchen keine Bevormundung. Und das ist der große Punkt. Wir möchten begleiten, unterstützen, assistieren, aber nicht bevormunden.
Was versprechen Sie sich davon?
Ich verspreche mir davon, dass sich eine Gruppe bildet, die genau diese Aufgaben zukünftig übernimmt, aus der betroffenen Sicht heraus, also nicht aus der Repräsentanten-Sicht heraus, und dass die Menschen dann ein anderes Bewusstsein auch kriegen, nochmals mit den Themen umzugehen.
Man hat den Eindruck, dass eigentlich alle Fakten, alle Zahlen zum Thema Armut in Deutschland auf dem Tisch liegen, dass eigentlich alles da wäre, um Armut zu beseitigen. Das scheint ja aber nicht so zu sein. Also offenbar braucht es ja immer noch mal wieder neue Ansätze, oder geht es hier um etwas anderes?
Fakten, Zahlen, Daten haben wir, denke ich, bundesweit, auch im Saarland. Hier geht es wirklich darum, die Ebene der Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen. Also man kann über Zahlen und Fakten und Daten wunderbar an grünen Tischen reden. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich dann mit Menschen rede, die betroffen sind. Das ist der große Unterschied von dem, wo wir wieder hinwollen und wo wir verstärkt hinwollen, dass diese Menschen, die von Armut betroffen sind, halt ihre eigenen Interesse, ihre eigenen Wünsche auch den Entscheidungsträgern und der Politik entsprechend übermitteln können.
Und wer Interesse hat, an diesem Projekt der Saarländischen Armutskonferenz teilzunehmen, der kann sich dorthin wenden. Michael Leinenbach von der Saarländischen Armutskonferenz hat uns die Idee dahinter geschildert. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Es hat dann doch ein bisschen länger gedauert mit den Reaktionen aus dem Saarländischen Landtag von den Fraktionen auf die Absage der Grünen zur Finanzierung von Bundeswehr und Infrastruktur. Da kam ja heute aus Berlin die Meldung, die Grünen sagen da erstmal Nein zu. Mittlerweile ist angekündigt, es soll neue Gespräche geben. Was die Fraktionen im Saarländischen Landtag dazu meinen, fasst Stefanie Balle zusammen.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Ulrich Commerson, sieht in der Absage der Grünen vor allem eine Herausforderung für CDU-Chef Friedrich Merz.
An dieser Frage wird sich entscheiden, ob Friedrich Merz Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden kann oder nicht.
Denn dessen Umgang mit den Grünen habe in jüngster Zeit deutlich zu wünschen übrig gelassen. So hätten die Grünen lediglich über eine Mailbox-Nachricht von der Einigung der Sondierer erfahren.
Der fühlt sich manchmal so, als sei er irgendwie der König von Deutschland. Habe ich noch mal Zweifel, ob dieser Mann überhaupt regierungstauglich ist. Das wird er jetzt beweisen müssen, dass er es ist, indem er dafür sorgt, dass die Grünen den drei Verfassungsänderungen zustimmen.
Auch die CSU hatte die Grünen zuletzt nicht wertschätzend behandelt. Trotzdem ist der CDU-Vorsitzende im Landtag, Stefan Toscani, überzeugt.
Ich glaube, dass die Woche jetzt genutzt wird, um intensiv zu verhandeln. Da gibt es aus meiner Sicht keine unüberbrückbaren Hindernisse.
Ob es seitens der Union Zugeständnisse geben werde, sagte Toscani nicht. Dass die Gespräche nicht leicht werden, bestätigt die Nachfrage beim Landesvorsitzenden der Grünen, Volker Morbe.
Eine Grundgesetzänderung wird es nur mit uns Grünen geben. Und deshalb werden wir Grünen auch hart zu verhandeln wissen. Wir verlangen Investitionen in den Klimaschutz. Ebenso muss die soziale Gerechtigkeit berücksichtigt werden.
Insbesondere das Bürgergeld sei keine Verhandlungsmasse.
Das Bürgergeld wird, wenn es denn so kommen wird, faktisch abgeschafft. Das darf nicht sein. Wir sehen das als Frontalangriff auf das Konstrukt Bürgergeld, das damals von der Ampel so eingeführt wurde.
Das wäre dann ein entscheidender CDU-Punkt im Berliner Sondierungspapier, der wieder fallen gelassen werden müsste. Und das zumindest kann sich Stefan Toscani nicht so ohne weiteres vorstellen.
Ich glaube, auch die Sozialdemokraten wissen, dass das ein Thema ist, was viele in der breiten Bevölkerung auch ärgert, aufregt, so wie das im Moment ausgestaltet ist, dass da eine Änderung kommen muss in Richtung Fördern und Fordern, dass aber auch das Thema Fordern jetzt ein stärkeres Gewicht haben muss.
Auch SPD-Fraktionschef Commerson ist eigentlich ganz glücklich damit, dass der Fokus bei der Hilfe für Arbeitslose verschoben werden soll.
Wer Schwarzarbeiter beschäftigt, der muss dafür auch Sanktionen erleiden. Und das ist richtig, wenn das in dieser Debatte eine Rolle spielt.
Bei allen inhaltlichen Differenzen, das Nein von Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröger aus Berlin sieht Grünen-Landeschef Morbin nicht als endgültig an. Allerdings werde man in Berlin hart verhandeln. Umso wichtiger, dass einzelne Punkte jetzt nicht zum Scheitern der gesamten Verhandlungen führen, appelliert Toscani an die Grünen.
Für ein höheres, für ein größeres Ziel. An der Handlungsfähigkeit Deutschland hängt die Handlungsfähigkeit Europas.
Reaktionen aus dem Saarland auf das Nein der Grünen zum Finanzpaket waren das, zusammengefasst von Stefanie Balle für die Region am Nachmittag auf SR3.